Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Ho, ho, hola. Naja, Weihnachten ist noch nicht ganz, die Adventszeit hat angefangen. Trotzdem hat Real Madrid schon ein paar Geschenke verteilt. Da rufe ich doch gleich den Alex Troika herbei.
Hallo Nils, ho, ho, ho. Wir haben November und du fängst hier mit Weihnachts... Liedern fast
es
schon an.
Es ist erster Advent, Kollege.
Ja, für mich ist November. Ja.
Du läufst immer noch im Badeanzug.
Ich bin tatsächlich auch ein bisschen Weihnachtsmuffel, muss ich dazu sagen. Also von daher, sorry, aber da bin ich nicht so viel zu haben.
Aber du freust dich bestimmt, dass Real Madrid mal wieder zwei Geschenke verteilt hat, dass sie großzügig waren.
Ja, das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, das muss ich ehrlich sagen, ja.
Also darüber reden wir heute natürlich auch über eine sehr schöne Jubelgeste von Lionel Messi, ohnehin Barcelona. Wenn sie gewinnen, glaube ich, dann ist das irgendwie immer deutlich und hoch in La Liga. Atletico hat im Mestalla bestanden, auch Sevilla hat gewonnen. Jetzt gerade, wir nehmen wieder Sonntagabend auf, während des Spitzenspiels, es steht noch 1:1 zwischen Real Sociedad und Villarreal, also da der erste gegen den dritten, das schauen wir uns so parallel an. Also da ist viel passiert schon in La Liga. Mal gucken, was dann heute Abend noch passiert. Und deswegen, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind Tiki Taka. Erstmal ein großes Danke geht natürlich wieder raus an unsere Patreons. Die sind mittlerweile 32. Das neueste Mitglied ist der Peter Smesnik, oder Entschuldigung, wenn ich den Nachnamen jetzt falsch sage. Der kommt aus der Real Total Community. Ich glaube, Alex, da ist mittlerweile die Real Total Community-Mitglieder deutlich stärker vertreten als die Barca Welt Community.
Da ja, musst du noch ein bisschen die Werbetrommel. Wollte ich gerade sagen, das kann ich mir nicht gefallen lassen. Also, liebe Barca-Fans, liebe Cooles, hier, wenn ihr das hört, was soll das? Ja, wir können uns doch hier nicht unterkriegen lassen von den Blancos, von diesen Madridistas. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Also Leute, hier, mir schaut's aus. Unterstützt uns, supportet uns. Wir wollen die blau-rote Fahne auch ein bisschen hochhalten. Ne? Genau. Jo, aber nichtsdestotrotz natürlich heißen wir jeden willkommen. Also egal, ob er Real-Fan ist, Barca-Fan ist, Cadiz-Fan.
Oder Atletico wie der Leo.
Oder Atletico-Supporter oder ja, Huelva. Marc, ihr seid natürlich alle willkommen oder einfach nur La Liga-Sympathisanten. Ja, wir machen ja da keinen Unterschied.
Und wer ein Patron bei uns ist, darf natürlich auch Fragen stellen und so Tiki-Taka mitgestalten. Das haben in diesem Fall der Johannes und der Niklas getan. Da kommen wir später drauf an den jeweiligen Stellen. Wir haben jetzt vom 11. Spieltag ein Spiel des Spieltags gefunden, ein Aufreger des Spieltags, ein Tor des Spieltags auch. Und ja, mal gucken, was hier noch bei dem Spitzenspiel im Anoeta passiert. Aber wir fangen mal an, würde ich sagen, mit dem, was im Mestalla passiert ist. Real Madrid dort kolossal mit 1:4 blamiert, gescheitert, aber Atletico hat das Mestalla eingenommen, hat zwar auch ein bisschen Hilfe gebraucht, am Ende hat ein Eigentor die Partie entschieden, aber Atletico weiter auf Meisterschaftskurs.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich hätte unentschieden getippt, ne? Auf jeden Fall hätte ich,
hab's richtig
getippt, unabhängig vom Tipp, hätte ich Valencia besser erwartet, muss ich ehrlich sagen, also einfach, ja, mutiger, also mir war das zu ängstlich und ja, ich hätte sie wirklich offensiver erwartet, weil gegen Real Madrid hast du ja gesehen, auch wenn es jetzt Elfmeter waren, ne, 3 von 4 Tore, aber trotzdem, die Elfmeter musst du auch erstmal rausholen, sprich, du musst nach vorne spielen, um im Strafraum aufzutauchen, ne, logischerweise. Mhm. Und dementsprechend hat mir das einfach gefehlt, ne, dieser Gang nach vorne, dieser Mut, diese ja, bisschen Draufgängertum, Atletico ärgern, die ja nur 0-0 unter der Woche in der Champions League gespielt haben, da nicht nur enttäuscht haben, sondern eigentlich ein bisschen müde davon sein müssten, zumindest auf dem Papier, und dementsprechend Valencia war ausgeruht. Ich habe da echt ein besseres Valencia erwartet und bin enttäuscht. Weniger aufgrund des Ergebnisses, klar, gegen dieses Atletico kannst du immer verlieren, vor allem 0-1, ne? Wer wüsste das besser, wenn nicht ich? Aber ja, der Auftritt von Valencia war mir zu schwach, muss ich sagen.
Atletico eigentlich in allen Belangen, auch Zweikämpfen, Passwerte, Ballbesitz, Abschlüsse überlegen. Und da muss man dann wieder die großen Statistiken rausholen. Sie haben ihren Vereinsrekord ausgebaut, jetzt 25 Spieltage ohne Niederlage. Real Madrids eigener Rekord liegt bei 28, also der wackelt. Und Barcas Rekord ist dann noch ein ganzes Stück weiter weg. 43 Spieltage hintereinander, ohne einmal zu verlieren.
Krass.
Mal gucken, ob das Cholo noch erreichen kann. Aber jetzt auch 6. Sieg in Serie, das ist schon Meister. Auch und genauso meisterlich auch Jan Oblak. Der hat jetzt sein 200. Spiel in La Liga gemacht und davon ja kolossale 112 ohne Gegentor beendet. Das ist eine unglaubliche Statistik für einen Torhüter.
Ja, also, apropos unglaubliche Statistik, ich bin ja immer wieder begeistert, welche Statistiken du hier auspackst. Ne? Ja. Toll, toller Service. Ja. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, vor allem ich habe es ja eh immer nicht so mit Zahlen, von daher bin ich immer glücklich, wenn du die auspackst, weil ich kann mir die jetzt schon nicht mehr merken, die du da gerade vorgelesen hast, um ehrlich zu sein. Ja, nee, aber um zurückzukommen auf Oblak, absolut krass. Also er gewinnt ja fast jedes Jahr den Samora ist es, ne? Für einen Torhüter, genau.
Außer letzte Saison, da war es
Couture. Genau, da war es Couture, aber ansonsten, klar, hat er da immer die weiße Weste, was natürlich auch daran liegt, dass Atletico einfach wenig zulässt. Also er muss nicht immer so viele Paraden auspacken, sondern in der Regel ist halt hält die Abwehr einfach unglaublich dicht. Oder eben, wie diesmal am Wochenende, Valencia macht zu wenig. 5 Torschüsschen übrigens nur abgegeben. Ne? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie viel aufs Tor überhaupt, aber nur 5 abzugeben in einem Heimspiel, bei dem es ewig 0-0 steht, ist einfach zu wenig. Also es ist hinten und vorne zu wenig.
Ja, so war es fast für Oblak einfach, die 7. weiße Weste in dieser Saison einzufahren. Dahinter Oblak folgt dann von Real Sociedad Alex Remiro, der steht bei 6 weißen Westen, aber hat heute schon wieder kassiert, also wird da bleiben. Bei dem Atletico-Spiel, glaube ich, müssen wir hervorheben, oder was ich eigentlich immer sage, Simeone nutzt wirklich seinen Kader ziemlich gut aus. Ja. Jetzt wurde dann Joao Felix irgendwann mal eingewechselt, hat vorher eine Pause bekommen. Diesmal auch, das ist fast schon ein Wunder, Lemar kann doch noch irgendwie kicken, also hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Ich glaube, er wurde auch zum King of the Match oder so
erkoren. Ja.
Und da muss ich auch kurz einen Kommentar vorlesen vom Leo Kandolf, unserem Patreon. Die hat mir auf Twitter geschrieben, schon langsam ist mir bei einem Atletico-Spiel zu viel los. Ich vermisse diese langweiligen 0-1-Partien ohne einzigen Torschuss. Was habe ich nach dem 0-0 gegen Villarreal über Cholo gemotzt? Mhm. Dieses Jahr zeigt er endlich auch mir, dass er ein Top-Trainer ist. Lange nicht mehr so zufrieden gewesen. Und boah, das kann man soweit auch unterschreiben, weil, wie gesagt, Atletico, spritziger Fußball mit teilweise mutigem Offensivfußball, aber das hat es jetzt gegen Valencia nicht nur gebraucht, eben auch konzentrierte Vorstellung, defensiv erstmal auch sicherstellen, wenig zulassen, wie immer eigentlich, und dann reicht eben auch mal so ein vermeintlich dreckiger 1-0-Sieg dreckig, weil es war ein Eigentor, aber natürlich hochverdient. Ja,
kleines Aber an dich und an den Leo. 0-0 unter der Woche gegen Lok Moskau, lassen wir das einfach unter den Tisch fallen? Oder das muss man ja auch erwähnen, das ist ja ein absolut enttäuschendes Ergebnis. Beide Spiele gegen Lok Moskau konnten sie nicht gewinnen und sie haben sogar den direkten Vergleich verloren, was ja noch krasser ist. Denn wenn sie punktgleich dann sind, ist Atletico eben raus. Ne? Hinspiel war 1-1, nee, gewonnen haben sie den, pardon, Denkfehler von mir. Hinspiel war 1-1, Heimspiel 0-0, okay, den haben sie gewonnen, den direkten Vergleich, aber in beiden Spielen gegen Lok Moskau, bei allem Respekt für Lok Moskau, aber keine 3 Punkte holen können, boah, das ist schon viel, viel, viel zu wenig und ja, nicht nur dürftig, sondern tatsächlich auch enttäuschend. Also dein Heimspiel gegen Lok Moskau musst du gewinnen.
Und Dienstag geht's gegen die Bayern.
Auch wenn die schon durch sind und sehr müde wirken, aber nichtsdestotrotz ist das zu wenig gewesen unter der Woche und das muss man bei allem berechtigten Lob der letzten Wochen über Atletico muss man auch das ansprechen. Ne? Das war nicht gut in der Champions League.
Ja, aber es ist vielleicht irgendwo auch ein bisschen die Priorisierung. In der Champions League hat man ja immer noch alles in der eigenen Hand. Lieber erstmal sicher die 3 Punkte in La Liga sammeln. Also sehe ich jetzt noch gar nicht so eng. Ist ja noch alles möglich und du sagst ja auch, die Bayern straucheln auch mittlerweile hier und da. Vielleicht gibt es das ja eine, nicht Überraschung am Dienstag, aber vielleicht ist da ja was drin.
Aber mit einem Sieg gegen Bayern kannst du halt auch nicht rechnen. Und jetzt habe ich die Tabelle gerade zwar nicht offen, aber lass mal nur ein Unentschieden spielen und dann gewinnt Lok Moskau. Ich meine, dann wärst du nur noch Dritter, ne? Und hast dann ein Mega-Endspiel am letzten Spieltag. Also von daher, du erinnerst dich übrigens, wie ich in der vorletzten Episode gesagt habe, warum nicht Atletico, so Meister und so. Und ich meine, meine Argumentation war, was, wenn die frühzeitig ausscheiden in der Champions League und dann in der kompletten Rückrunde diese Doppelbelastung nicht haben. Also klar, in der Euroleague hätten sie, aber da wird dann ja wirklich die CL wahrscheinlich spielen und ob die Bock haben auf die Euroleague sei auch mal dahingestellt, aber auf jeden Fall mit Blick auf die Liga kann das schon auch einen Unterschied machen.
Ist nicht so verwerflich. Thema Priorisierung. Einfach wieder schauen. Man hat die Chance, jetzt eine richtig gute Chance in der Liga, was zu reißen, weil Barca und Real straucheln einfach. Das ist absolut möglich. In der Tabelle Gruppe A sieht so aus. Bayern natürlich 12 Punkte, Atletico 5, dann Moskau mit 3 und Salzburg mit 1. Mhm. Also soll schon noch klappen. Und Doppelbelastung, ja, ohne wäre es schon schön, aber trotzdem, Januar ist ja voll mit Pokalspielen und dann irgendwie mal gucken, wie das mit der Europa League, wie sie das dann doch noch ernst nehmen sollten, sollte es so weit kommen. Ich schätze mal irgendwie, man wird schon noch weiterkommen ins Achtelfinale, ähnlich bei Real Madrid. Was noch, ich muss noch kurz Koke auch hervorheben, der spielt auch eine hervorragende Saison mittlerweile, jetzt ja auch in der Nationalmannschaft zurück, richtig stark wieder, Ausdauer ohne Ende, sicherer Führungsspieler da auch und jetzt auch, das hat mich gewundert sogar, er ist jetzt auf Platz 3 bei den Rekordspielern von Atletico.
Ja, ist doch schon, ist auch schon ewig.
Also hier als, aber das ist dann jetzt schon, ich sag mal, er spielt jetzt,
naja, was weiß ich, 10 Jahre müsste da schon sein, oder? 8 sind es erst, okay. Ja. Also ich glaube 28 ist er, ne?
Ja. So, weiß ich. Also er hat jetzt 470 Partien bestritten für Atletico. Nur Reniones hat 483 und dann der Rekordspieler ist Adelardo mit 553 Spielen und Koke da eben jetzt auf Platz 3. Seit 2009 ist er in der ersten Mannschaft, also 11 Jahre. Da kommt dann doch schon einiges zusammen, okay. Aber Chapeau, Koke, da das neue große Gesicht bei Atletico. Neben natürlich, wie gesagt, Simeone hält alle bei Laune. Oblak ragt weiter über sich hinaus. Mittlerweile macht sogar Le Mans ein gutes Spiel. Correa hat mir gut gefallen. Marcos Llorente kann sowieso alles. Also da stimmt aktuell sehr viel bei Atletico.
Jo.
Jo, wo stimmt's denn auch? Beim FC Sevilla jetzt mittlerweile wieder. Die haben so im Oktober ein bisschen gestrauchelt in La Liga, aber jetzt gab's mal wieder einen Sieg. Unter der Woche haben sie Krasnodar mit 2-1 bezwungen und jetzt auch minimalistisch ein 1-0-Sieg gegen die Remis-Könige Huesca. Ich hatte ja 1-1 getippt, dachte, da könnte was gehen. Du warst ja sicher mit einem Sevilla-Sieg 2-1 getippt.
Stark.
Und am Ende, ja, stark. Und am Ende war es dann, ich glaube, Ocampos, starke Vorarbeit. Und dann Enesiri hat dann ja das Leder nur noch über die Linie drücken müssen. Aber auch da verdient der Sieg, weil Huesca mal wieder viel zu wenig. Deswegen auch, ja, nicht zu Unrecht aktuell Tabellenletzter.
Und immer noch kein Sieg. Also langsam wird's unschön. Für Huesca klar, jetzt gegen Sevilla kannst du jetzt nicht unbedingt einen Sieg einplanen. Aber es liest sich halt nicht schön, die Tabelle, ne? Wenn du die einzige Mannschaft bist, die noch keinen Dreier hat, auch wenn es punktemäßig ja nur, ich glaube, 3 Punkte Rückstand sind auf Vigo und Valladolid und Eibar. Aber irgendwann willst du halt diesen befreienden Dreier, ne?
Chancen gab es genug. Ich glaube, Sandro Ramirez hat einmal das leere Tor nicht getroffen. Da hat er sich so mit dem rechten Fuß ausgeholt und dann mit dem linken Standbeinfuß irgendwie den Ball noch vorgelegt und dann den Ball nicht getroffen. Und ja, das wäre die Chance, glaube ich, zum 1-0 gewesen zur Führung. Aber Sevilla da auch wieder konzentriert überlegen, ähnlich dann auch wie Atletico im Mestalla und so einen verdienten Sieg eingefahren. Also da Lopetegui's Mann jetzt auch wieder gut in der Spur, jetzt ja auch auf Platz 5, einen Punkt hinter Real Madrid, haben aber auch ein Spiel weniger bestritten, also das sieht da auch wieder ganz gut aus. Und man hat sich ja auch, ich glaube, Sevilla und Chelsea waren beide die ersten Mannschaft, die das Achtelfinalticket gelöst haben, oder?
Ja.
War, glaube ich, unter der Woche.
Ja. Ich muss sagen, bei Huesca habe ich, auch wenn ich das Spiel quasi komplett richtig getippt habe, ich hätte mir spielerisch mehr erwartet von Huesca. Also die Passquote von 69%, ne? Das kenne ich ja eher vom 1. FC Nürnberg, muss ich ehrlich sagen. Also das ist wirklich für eine spanische Mannschaft, die schon in Anspruch hat, auch wenn sie Aufsteiger ist, dass sie Fußball spielen kann und Fußball spielt, ist das arg dürftig und dann in einem Heimspiel 32% Ballbesitz. Boah, also das sind Cadiz-Nummern, ne? Und die wollen das ja so. Also,
die wollen das.
Genau, also das ist schon wirklich enttäuschend von Huesca. Jetzt 0-1, okay, nicht so schlimm und Tor fiel ja auch erst 7 Minuten vor Schluss. Damit werden sie wahrscheinlich unterm Strich mehr oder weniger leben können. Aber spielerisch und ja, taktisch war mir das zu wenig, muss ich sagen. Also da kennt man sie vor allem auch besser, ne? Ich erinnere immer wieder an dieses wunderschöne Tor vom ersten Spieltag in Villarreal. Da haben sie gesehen,
war aber auch eine Nebelkerze, einmalig.
Schnuppe. Nee, ich finde, die können schon Fußball spielen, aber irgendwie wollten sie nicht so richtig oder konnten sie nicht natürlich, weil Sevilla eine starke Mannschaft ist. Aber ja, war der Auftritt war mir zu dürftig.
Ja. Der Aufsteiger hat die rote Laterne von Celta Vigo übernommen. Die selbst haben gewonnen, sprechen wir später noch drüber. Jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo es den Aufreger des Spieltags war. Was das wohl war, hört ihr gleich nach einem kurzen Break. Ho, 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 die Königlichen haben Geschenke verteilt. Erst Nacho, ein ja blödes Handspiel, blöder Handspielelfmeter, muss man gar nicht viel drüber reden. Und auch Thibaut Courtois, ein doofer Fehlpass, der dann auch direkt zum Gegentor geführt hat. Also Alaves zwischenzeitlich 2-0 in Führung, in Di Stefano am Ende, Casemiro noch ja, mit dem Anschlusstreffer in der 86. Minute. Aber natürlich zu spät und Casemiro hat es auch selbst gesagt, sie waren besser als wir. Also auch dieser Sieg, so überraschend er war, wir haben ja beide auf Real sich getippt. Ja, so verdient war das dann. Und mal wieder Real Madrid peinlich, blamabel, wieder ohne Einsatz, ohne Herz. Und jetzt kommst du.
Uiuiui, da haut da aber die Attribute raus. So schlimm, ja?
Ist doch so. Ja, ist doch so, also. Barca hat auch nur 1-1 gespielt gegen Alaves, aber jetzt bist du gerade mal wieder in der Spur, bezwingst wirklich Inter Mailand mit 2-0, auch einem sicheren, kämpferischen Auftritt, das hat mir schon, da war ich ja eher schon auch überrascht und dann hatte ich mir auch gedacht, es gibt ein gutes, lockeres 2-0, Hazard nähert sich zu seiner Form, ja, aber dann kam halt wieder vieles zusammen. Wenn dieser Elfmeter in der 5. Minute nicht passiert, wie das Spiel dann verläuft, aber trotzdem war ja die Mannschaft wieder hier und da.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon überrascht, welche Adjektive du mir hier um die Ohren feuerst. Das ist ja unglaublich. Wenn doch nur der Kollege Zidane dieses Fazit hören würde, ja. Ob er deiner Meinung ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe die erste Halbzeit nicht gesehen. Ich habe erst quasi nach einer halben Stunde eingeschaltet. Den Elfmeter habe ich natürlich gesehen. Aber ansonsten nichts, deswegen kann ich zur Anfangsphase oder zur quasi fast kompletten ersten Halbzeit wenig sagen. Die zweite habe ich dann komplett geschaut und da fand ich Alaves wirklich stark, muss ich echt sagen. Also da hat mir Alaves echt gefallen. Die Konter, die sie gesetzt haben, waren klasse. Ja. Sie hätten jetzt auch da, wie Schacht ja ähnlich, 2-3 Riesenchancen noch machen können, ne? Wo sie allein vom Torwart waren da. Ja. Lucas Perez nochmal eine tolle Chance und noch irgendeiner lief da alleine zu. Also
José Lu hat drüber gehauen, das Leder.
Genau, diese, richtig, richtig. Also das hat mir richtig gut gefallen, was Alaves in der zweiten Hälfte gemacht haben, muss ich echt sagen. Klar, mit dem 2-0 dann im Rücken, aber genauso wie ich mir das quasi von kleineren Teams gegen größere Wünsche hinten alles reinhauen, Zweikämpfe gewinnen, laufen, wirklich fast schon mit Schaum vor Mund in die Zweikämpfe, aber fair spielen und dann halt eben auch diese Konter haben. Und dementsprechend, da muss ich auch Alaves einfach mal loben. Das, so viel Zeit muss tatsächlich sein. Ich finde, die haben das wirklich klasse gemacht und Real, ja. Nochmal, erste Halbzeit habe ich nicht wirklich gesehen, aber in der zweiten ist halt auch schwierig. Ne? 0-2 durch so zwei blöde Gegentore hinten liegen ist halt auch immer bitter. Also der Elfmeter darf natürlich nicht passieren, ist halt einfach dumm, aber dann dieser riesige Courtois-Patzer, der zieht ja auch so richtig den Stecker. Ne?
Muss trotzdem mehr drin sein. Also Real Madrid rennt mit allen an und Zidane wechselt offensiv und trotzdem kann man irgendwie außer Flanken nicht wirklich was kreieren, nicht wirklich für ganz große Gefahr sorgen.
Stimmt.
Das war dann doch oft nur, dass um den Strafraum rum stehen die Stürmer und spiel mich doch an, aber bieten sich nicht wirklich an oder bewegen sich mal in der Gasse und so weiter, dass da wirklich mal was Einstudiertes passiert mit Hinterlaufen und irgendwo starten die Motoren.
Ja, klar. Worauf ich hinaus wollte, ist eben, dass du dieses 0-2 so früh gleich wieder bekommst. Ne? In der 49. war es durch auch wieder so einen Patzer. Also das meinte ich so von wegen, du nimmst dir was vor und dann demotiviert dich auch das Früh, also der Zeitpunkt des Tores und ich glaube tatsächlich auch das Zustandekommen, weil es eben nicht ein normal herausgespieltes Tor der Gegner ist, sondern wirklich ein völlig unnötiger Blackout von dir selbst, in dem Fall von Courtois durch diesen Pass. Und ich glaube, das hat schon dann auch irgendwo so einen Effekt, ne? so einen mentalen Effekt auf dich. Aber nochmal, ich will jetzt hier real nicht hin.
Du kommst motiviert aus der Kabine zurück und direkt wieder, ach scheiße, jetzt geht das wieder von vorne los.
Ja, so ein bisschen, ne? Genau. Umso komischer natürlich, muss ich sagen, weil ich beispielsweise mit einem recht hohen Sieg oder komfortablen Sieg gerechnet habe. Ich meine, ich hätte Handicap sogar gesetzt, weil ich dachte, dieses 2-0 in Mailand gibt denen wirklich einen Boost. Weil das ja wirklich ein Schlüsselspiel war bei einem starken Gegner, auswärts noch, du bist schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wandtabellenkonstellation und holst da ein 2-0 auswärts, da dachte ich mir, okay, jetzt kommt das Real-Selbstverständnis wieder, ne? Dieses, wir sind Real und hier Alaves hauen halt 3-4-0, 2-0 weg. Und das war ja gar nicht zu sehen. Das hat mich überrascht. Also, dass du wirklich wieder so ein typisches Larifari-Heimspiel gegen einen kleinen Gegner hattest. Das hätte ich nicht gedacht, dass das
auch wieder passiert. So ein mentaler Knacks wie gegen Valencia oder sonst was, wenn man einfach blöde Fehler macht, die direkt zu Gegentoren führen, dann nimmt man sich was vor und dann wird direkt diese Dynamik gebrochen, so beschreibt es ja auch Zidane wieder. Und dann hat man auch das Pech eben mit Elfmeterentscheidung. Da sind wir jetzt bei der Frage vom Johannes, auch dann im Endeffekt beim Aufreger des Spieltags, die Elfmeterszene mit oder gegen Marcelo. Johannes hat gefragt, wieso greift der Schiedsrichter oder der Videoschiedsrichter da bei Marcelo nicht ein? Es wird so viel Kleinliches gepfiffen, aber wieso bei sowas nicht? Nochmal kurz, wann war es so kurz vor der Halbzeitpause?
45. Erste Halbzeit, 45.
Erste Halbzeit, ja. Marcelo, man kann es kaum beschreiben, außer Marcelo wird einfach hinterrücks von LaGuardia, dem Innenverteidiger von Alaves, einfach, der greift schön in diesen Wuschelkopf hinein.
Ja, da möchte man da auch gerne mal reingreifen. Der sieht ja fluffig aus, ja.
Ja, aber zieht er wirklich Marcelo hinterrücks nach hinten und um und das ist ja nichts, wo Marcelo schwalben und irgendwie drauf spekulieren kann, dass er einfach mal nach hinten umfällt, so als würde man ihn, das passiert einmal in 100 Spielen, aber da irgendwie, Schiedsrichter sieht es nicht, okay, passieren, er hat zwar so hingeguckt, aber der Ball war halt weiter außen von Marcelo, aber dann der Videoschiedsrichter muss das so sehen, das ist dann auch eine Unsportlichkeit, vielleicht auch sogar Tätlichkeit, können wir darüber reden. Also für mich klare Fehlentscheidung, dass das nicht gegeben wurde.
Ich versuche es mal zu erklären, warum sowas nicht gegeben wird oder warum, anders gesagt, der VAR dann den Schiedsrichter nicht darauf hinweist. Also zum einen, in Realgeschwindigkeit habe ich es auch überhaupt nicht wahrnehmen können. Du siehst nur, wie Marcelo in dem Fall sogar, fand ich, also in Realgeschwindigkeit jetzt, ne, wohlgemerkt, theatralisch hinfällt und als Schiedsrichter fragst du dich, was ist da passiert? Die
Realgeschwindigkeit ist nicht immer so schnell bei Real Madrid.
Und wie gesagt, ich habe es mir auch nochmal auf The Zone jetzt extra nochmal in der Vorbesprechung angeschaut, um es wirklich in Realgeschwindigkeit zu sehen, um zu sehen, okay, was kann ein Schiedsrichter erkennen oder nicht. Klar, wir haben nicht seinen Blickwinkel, aber trotzdem war für mich da nichts erkennbar. Und ich musste wirklich die Szene googeln, 10 Minuten lang suchen, bis ich eine Einstellung fand, die wir übrigens gerade auf Twitter geretweetet haben. Und wenn ich jetzt mit dem Tiki-Taka-Account, wenn ich jetzt auf die schaue, und das ist eine schöne Dauerschleife, weil die Szene ist nur 3 Sekunden lang, ist das ein klarer Elfmeter, den du geben musst, beziehungsweise wenn du natürlich der VAR bist, musst du dem Schiedsrichter sofort Bescheid sagen und ihm diese Szene schauen. Und die Ausgangsfrage war, warum ist das nicht passiert? Meine Erklärung ist, weil der VAR dieses Bild nicht hatte. Ich glaube,
diese eine Einstellung,
genau, die man jetzt bei unserem Twitter-Account sieht in dem Video. Ich glaube, er hatte diese Einstellung nicht. Bei der Zone beispielsweise hast du nur eine Wiederholung bekommen von der anderen Seite, wo du nicht mal siehst, wo die Hand des Alaves-Spielers hingeht, ob er ihn am Kragen packt oder am Rücken oder ob er ihn zieht oder ob er ihn berührt. Man konnte es nicht sehen, weil es auf der falschen Seite war, von der Kameraposition her. Ja. Und das ist meine Erklärung, warum der VAR stumm blieb, weil er wahrscheinlich nicht diese Szene hatte oder diese Kameraeinstellung, die es benötigt. Das ist meine einzige logische Erklärung, weil wenn du die hast, ist das für mich, und da bin ich bei dir, ein klarer Elfmeter. Zumindest aber auf jeden Fall ein klarer Hinweis an meinen Schiedsrichter, hey, schau dir das an. Und dann schicke ich ihn an den Bildschirm. Ne? Und das ist ja auch nicht passiert.
Ja, wahrscheinlich ist es so passiert. Nichtsdestotrotz, Thema Elfmeter für Real Madrid, gab es jetzt am 3. Spieltag hintereinander einen Strafstoß. Insgesamt waren das ja sogar jetzt schon 5 Elfmeter gegen die Blancos, mit Valencia eben 3 Stück da allein. Das gab es zuletzt vor 18 Jahren in der Saison 2002-03 und jetzt halte ich fest, der La Liga-Rekord für die meisten Spieltage hintereinander Elfmeter kassiert liegt nur bei 4. Oder das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Sprich, wenn Real Madrid auch am Samstag in Sevilla einen Elfmeter kassiert, dann wäre das ein neuer Negativrekord. Also, mal gucken, ob Ramos fit wird, aber Varane, Nacho, passt jetzt auf, dass es nicht schon wieder
Ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob Ramos fit wird, also ob er fit wird, um einen zu verursachen. Quasi. Also zu verursachen. Naja, ist ja auch bekannt dafür, ne? Den ein oder anderen Mal. Vor allem in...
Glorreiches Comeback wäre das.
Ja, genau. Also tatsächlich, so abwegig halte ich das nicht, ne? Den möglichen Rekord. Also Sevilla war schon auch immer so einen Elfmeter vielleicht mal ein bisschen rausholt oder zumindest
Ja, mal schauen. Ramos könnte fit werden fürs Wochenende. Er ist schon wieder mit individuellem Training auf dem Rasen beschäftigt. Jetzt gegen Schachtyor ist ja Dienstag Real Madrid im Einsatz, übrigens schon 18.55 Uhr. Da ist Benzema wieder mit dabei. Der wurde jetzt noch rechtzeitig fit. Dann vermutlich Ramos, vielleicht auch schon Odriozola am Samstag gegen Sevilla. Das ist noch offen, wie es den beiden dann wirklich geht. Was habe ich noch? Thema Marcelo. Wir hatten ja letztens schon dieses kuriose Thema nach der, ich glaube, Valencia-Pleite von wegen. Alle La Liga-Niederlagen, die es seit dem Zidane-Comeback gab, waren mit Marcelo auf dem Platz. Jo. Ja. Und jetzt ist es wieder passiert. Marcelo von Beginn angespielt und jetzt eben alle 10 Liga-Niederlagen, seitdem Zidane zurück ist, war nur einer immer bei allen Spielen dabei und das war Marcelo und das war mal wieder, ja, irgendwo dann auch bezeichnend. Auch weil er ja so gesehen auch vor dem Elfmeter, die ist ja nach einer Ecke entstanden. Ja, und Marcelo hat für diese Ecke durch einen echt blöden Fehlpass gesorgt, so einfach unbedrängt ins Tor ausgespielt. Ah!
Wollte zusammen Torwart zurückspielen und spielt den Ball viel zu scharf und zu weit nach rechts. Also absolut dämlich, die Szene habe ich auch gesehen. Kannst du halt nicht erklären im Nachhinein, doppelt bitter. Ne? Also so ein unnötiger Eckball, den du da verschenkst. Ja, genau. Also er ist schon ein bisschen ein Pechvogel, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass er schuld hat an all diesen Pleiten, aber ja, eine komische Bilanz ist es auf jeden Fall oder komische Statistik, ne, die vielleicht schon ein bisschen was aussagt, sagen wir es mal so.
Die ein bisschen was aussagt, genau. Es gab noch eine Frage oder einen Einwurf vom Niklas Kampmann, unseren Patreon, der hat geschrieben, dass ihm gegen Inter speziell dieses System 4-2-3-1 eben mit Ödegaard als Spielmacher und dann einer Doppel-6 dahinter sehr gut gefallen hat, weil da eben auch Toni Kroos sich im Aufbau oft hat zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. So konnte er von hinten raus ein bisschen dirigieren, die Außenverteidiger schon aufrücken. Also das hat ihm mehr gefallen als dieses, er sagt, verrostete 4-3-3, wie es ja jetzt auch wieder gegen Alaves der Fall war. Und sein Traummittelfeld wäre so Kroos-Valverde auf dieser Doppel-8, Doppel-6, wie man das bezeichnen mag, und dann davor Ödegaard als Spielmacher. Und das finde ich schon auch ganz sexy, weil jetzt hat sich eben auch mal wieder gezeigt, dass ohne einen Ödegaard auf dem Platz, da fehlt halt doch vorne irgendwie eine richtige Anspielstation, die sich klug zwischen den Linien bewegt, immer für Überzahlsituationen schafft, so dann auch ein bisschen einfach den Gegner aus dem Konzept bringt. So war das dann eben doch zu oft Standfußball bei Real Madrid mit einfach einem Asensio, der sich nie wirklich angeboten hat. Auch Mariano ist dann doch eher einer, der am Strafraum wartet und lauert und flank halt auf mich. Also da zu oft Standfußball vielleicht auch sogar einfach zu verteidigen für Alaves. Aber wenn es da so einen Spielmacher oder Linienspieler wie Ödegaard gegeben hätte, hätte man da ein bisschen mehr die Dynamik brechen können des Gegners. Später kam Ödegaard ja auch und das sah dann noch ganz gut aus, mit Isco genauso. Aber ja, da stimme ich Niklas absolut zu. Dieses 4-2-3-1 gegen Inter, auch schon gegen Real Sociedad bei 0-0 gab es das ja. Hat mir schon ganz gut gefallen, könnte das System der Zukunft sein. Mal gucken, wie sich da auch Ödegaard weiterentwickelt. Der braucht ja dann auch Mitspieler, die er schicken kann, wie eben als er noch bei Real Sociedad war, wo er dann ständig im Mittelfeld schnell aufdrehen, schnell drehen und dann direkt raus ablegen auf Oyarzabal, der schon längst gestartet ist. Also da diese Automatismen müssen auch erstmal kommen. Da braucht er vielleicht auch einen Mbappé als Mitspieler, weil ein Asensio ist dann doch irgendwie zu vergessen. Aber ja, da kann ich Niklas soweit nur zustimmen.
Zwei Personalien noch, wenn wir schon über Personalien sprechen. Benzema fehlt natürlich an allen Ecken und Enden. Ja. Das sollte man auch nicht vergessen. Klar. Das ist das eine. Klar. Ohne jetzt ein Fass draus zu machen, aber ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Und das andere ist, mir kommt nach wie vor vom Kollegen Hazard zu wenig. Muss ich auch sagen. Also ja, er war immer wieder verletzt und hat keinen Rhythmus etc. etc. Und dann hat er Corona-Erkrankung und dann fehlt dir wieder der Rhythmus und dann fehlen dir die Trainings etc. Alles verständlich. Ja. Nichtsdestotrotz kommt mir zu wenig. Also ich erwarte einfach nach wie vor von so einem Superstar, ich hätte jetzt fast ehemaligen Superstar gesagt, aber ganz abwegig ist er auch nicht, weil er macht einfach im Real Madrid trotzdem ja zu wenig. Ja, mir kommt da zu wenig. Also selbst wenn du nur von mir aus Kraft für 55 Minuten hast, ich will da einfach mehr sehen. Dribbling hier einen aussteigen lassen und dann von mir aus schießt er halt robbenmäßig mal daneben, ist ja auch okay. Aber einfach solche Szenen will ich einfach sehen. Und ich glaube, die würden auch der Mannschaft neue Impulse geben. Also selbst wenn du einfach nur so eine Chance mal hast, die muss ja nicht reingehen. Aber das würde so ein bisschen das schläfrige Team aufwecken. Und da kommt mir zu wenig, muss ich sagen. Ja. Also ohne auch da jetzt wieder Hazard-Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen, weil dann sprengen wir die Sendung wieder. Aber ich würde mir da wirklich vor allem gegen solche Gegner, das muss man ja auch sagen, es ist halt nur Deportivo Alaves, ne? Da erwartest du doch einfach mehr, finde ich.
Er hat ja auch nur 28 Minuten gespielt, da gab es eine schlechte Szene mit so einem schlechten Rückpass, eine gute Szene, Ball erobert, dann einfach mal Tempo aufgenommen, gedribbelt, dann ist er dann, glaube ich, zu Fall gebracht worden, das war dann diese knappe Elfmeterszene, kein Elfmeter, ja, aber keine Frage, von Hazard muss da mehr kommen, jetzt fällt er wieder aus, ja. Er wird nicht mit in die Ukraine reisen, mal schauen, ob es dann am Montag genauere Untersuchungen bezüglich MRT gibt und dann mal schauen, ob er dann mal wieder für 3-4 Monate ausfällt.
Mit den 55 Minuten war jetzt allgemein gemeint, ne? Also weil du ja unregelmäßig spielst, nicht so lange Kraft hast, dass er in dem Spiel keine 55 Minuten am Platz war, weiß ich natürlich. Ich meinte allgemein, ne, dass ich einfach gerne mehr Aktionen sehen würde von ihm jetzt. Natürlich aber auch da wieder doppelt blöd, einfach, dass er ausfällt. Das ist ja auch wieder das Thema. Er kann ja auch keine 5 Spiele scheinbar am Stück fit bleiben. Zumindest gefühlt. Ich weiß nicht, wie die Stats jetzt sind, aber da kannst du ja auch gar keinen Rhythmus aufbauen, wenn du dann immer wieder was hast. Ne? Das ist ja, spricht ja auch Bände.
Und da sind wir dann wieder beim Thema Belastung und enger Kalender. Jetzt 5 Wochen, 10 Spiele, was ja auch ein heftiges Programm ist. Carvajal wieder verletzt, jetzt Hazard, wo man auch gucken muss. Egal, vom Aufreger des Spieltags schauen wir mal kurz bei Real Sociedad gegen Villarreal rein. Da steht es immer noch 1-1, 10 Minuten noch. Interessant, dass da auch die beiden Top-Torjäger in der Liga getroffen haben, Moreno und Oyarzabal. Und wie haben beide getroffen? Was für Tore waren es?
Elfmeter.
Ja, beide wieder Elfmeter verwandelt, also auch bezeichnet. Sind ja, Villarreal ist ja bekannt dafür, viele Elfmeter zu bekommen. Ich meine, letzte Saison die meisten bekommen. Jetzt Moreno, wo habe ich die Statistik? Von seinen 6 Saisontoren, 4 durch Strafstoß. Und Oyarzabal, 7 Saisontore, 5 durch Strafstoß. Und da müssen wir auch wieder sagen, der hat ja nicht einen seiner Profi-Elfmeter jemals verschossen. 16 Stück durfte er verwandeln und hat er auch verwandelt. Jetzt wird er gerade ausgewechselt in der 81. Minute. Mhm. Er bleibt mit 7 Toren der Top-Torjäger in La Liga. Mal gucken, was da noch passiert.
Das Spiel ist übrigens nicht so prickelnd. Also ich habe es ja auch nebenbei laufen. Ich schaue zwar nicht die ganze Zeit hin, logischerweise, weil wir gerade aufnehmen. Aber wenn ich hingucke, ergibt sich da nicht viel. Also 1-1 ist jetzt ein wenig überraschendes Resultat. Aber fußballerisch oder dramaturgisch hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich gucke jetzt gerade, ich habe sogar 1-1 getippt. Jawohl! Du hast
1-1 getippt.
Schiri, pfeif ab!
Und soll ich dir noch was sagen? Wenn es bei dem 1-1 bleibt, dann gleichst du aus.
Ja,
dann
selbstverständlich. Und
dann tippt es 39-39.
Ja, stop the count, sage ich dann nur, ja?
Stop the
count. Ja, der ist schon ausgelutscht eigentlich. Aber er passt halt auch immer so gut, ne?
Schon klar. Na gut, also dieses Spitzenspiel hier verdient das Prädikat Spiel des Spieltags nicht. Nee. Dafür haben wir ja ein anderes gefunden. Das hat das Prädikat Spiel des Spieltags verdient, weil dort kam es zu einer Drehung des Spiels.
Eine Remontada, eine Aufholjagd.
Eine Remontada, eine Aufholjagd. Und auch, der neue Trainer, der Trainereffekt funktioniert bei Celta Vigo. Jetzt eben der erste Sieg unter Koudé. 3-1 gegen Granada nach 0-1 Rückstand.
Und wer hat getroffen für Granada? Luis Suarez. Der andere aber. Es gibt ja 2 in La Liga. Er hat letztes Jahr in Saragossa in der Segunda gespielt. Gehörte Watford, also für diejenigen, die sich jetzt quasi die Stats checken und denken sich, warum steht da Luis Suarez? Das ist halt einfach ein anderer, der auch so heißt, den jetzt Granada verpflichtet hat von Watford und der hoffentlich ein paar Tore für die schießt, denn das hat er letztes Jahr wirklich fleißig getan. Es war, ich gucke gerade, sein erstes Saisontor. Erstes Saisontor für seine neue Mannschaft, aber letztes Jahr hat er ja, glaube ich, irgendwie so 20 im Schnitt. Plus minus bei Saragossa, also der sollte schon wissen, wo das Tor steht und der könnte den auch gut tun im Laufe der Saison.
Ja. War auch ein schöner Chip, glaube ich, den er da so über den Torhüter gespielt hat, aber die Freude hat nicht lange gehalten. 2 Minuten später war dann Celta mit dem 1-1 zur Stelle. Nolito musste dann auch fast nur einschieben, also da schick herausgespielt. Und dann hat es lange gedauert, dann gab es ein paar Chancen auf beiden Seiten. Granada hat eine dicke vergeben und übers freie Tor geschossen. Auch Nolito noch eine dicke Chance vergeben, aber dann so ein bisschen, Iago Aspas zur Gala rausgeholt. Hat zwar nur eine Torbeteiligung durch eine Vorlage, aber wurde zum Man of the Match Match ausgewählt und dann beteiligt beim 2:1 Miguel Baezas. Erstes Profitor, kam ja aus Real Madrids Jugend mit dem 2:1 und dann auch der andere Joker, Fran Beltran, hat auch Aspas aus ganz spitzen Winkel so rübergelegt an der Torlinie lang und auch dann Fran Beltran eben so aus spitzen Winkel gerade so noch den Ball drüber gebracht. Da dann verdientes 3:1 für Celta und ja, direkt mal ein Ausrufezeichen gesetzt. War ja eigentlich schon letztes Wochenende, da gab es dieses ja, unglückliche 4:2 gegen Sevilla mit späten abgefälschten Toren für Sevilla. Mhm. Da hätte man sich auch eigentlich einen Punkt verdient gehabt. Aber jetzt läuft es für Celta und zack, ist man nicht mehr Letzter.
Und vor allem spielerisch war das Celta, wie man sich's eigentlich schon seit Jahren wünscht, beziehungsweise wie man sich's erhofft, weil der Kader es eigentlich hergeben sollte. Nur hier kurz zwei Zahlen vorgelesen, die das verdeutlichen. 610 gespielte Pässe, 68% Ballbesitz. Das ist schon stark. Das ist schon stark für Celta. Und übrigens 17 Torschüsse haben sie auch. Also du siehst schon, die können plötzlich nach vorne spielen. Und tun das auch und haben Ballbesitz und zelebrieren Kurzpässe. Also dieser Kader gibt das seit Jahren her, nur sie machten das irgendwie alle 15 Spiele mal vielleicht. Also ich bin recht, naja, euphorisch ist too much, aber positiv gestimmt, dass dieser neue Trainer wirklich einen positiven Effekt auf diese Mannschaft und auf den Verein haben wird. Und der Sieg hilft ihnen ganz bestimmt dabei, also freut mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen.
War ja so gesehen noch ein unbeschriebenes Blatt, kam ja aus, was war es, die brasilianische Liga?
International.
Tabellenführer. Genau. Da haben wir ja schon bei Cavanis Friseur gelesen, dass er eben für mutigen, aber auch effektiven Offensivfußball steht und lieber seine Stürmer vorne pressen lässt, als dass sich alle laufstark oder laufintensiv zurückziehen sollen. Also, dass da schon ein bisschen Mut besteht für Risiko, für Angriff. Und das war dann auch eben jetzt wieder sehenswert. Wie gesagt, Spiel des Spieltags für uns, das 3:1. Und da auch spannend, dort in dieser Partie kam es zu einem Haareziehen und das dann mit Rot sogar geahndet wurde. Das war dann in der Nachspielzeit, da hat dann der Oka Jokoslu von Celta, ich glaube, dem Luis Mia, der lag so am Boden und es sah erst so aus, als würde er ihm nur so, was weiß ich, hier mal so kurz leicht wischen, aber nee, hat er auch so in das Haar gegriffen und das hat sich der Videoschiedsrichter angesehen und da gab es dann nachträglich noch eben die rote Karte dann in der 97. Minute, also da auch spannend, bei Marcelo wird es nicht gesehen oder hat man die richtige Kameraeinstellung gehabt und hier bei Celta, da war das Spiel dann eh schon gelaufen mit 3:1, gab es dann auch eine rote.
Da fällt es einem auch dann leichter hier rot zu geben, ne? Wenn das Spiel eh schon rum ist. Hat es weniger Konsequenzen aufs Spiel. Nee, ich will ja niemandem was unterstellen, um Gottes Willen. Ne? Aber ja. Also, kurioses Spiel, ging kurios zu Ende, war schön anzusehen und wir hoffen mal, sagen wir jetzt mal ganz neutral, ne? Wir hoffen mal, dass Celta zumindest den Offensivfußball oder den mutigen Fußball beibehält, denn das würde der Liga gut tun.
Genau. Gut, jetzt haben wir zwei Kategorien schon abgefrühstückt, fehlt noch eine Kategorie mit dem Tor des Spieltags. Die Partie gibt's gleich nach nochmal einem kurzen Break. Das Tor des Spieltags hat nicht unbedingt Lionel Messi erzielt, er hat zwar auch getroffen, aber ich glaube, die Bude von Antoine Griezmann, die kann man sich hin und wieder nochmal anschauen, also schaut euch das nochmal bei The Zone an, hat da aus, was waren das, 22 Metern sich mal ein Herz gefasst, der Ball ja auch auf seinen Fuß fast schon gefallen, ich würde fast sagen, er muss den nur noch über die Linie schieben, aber
was?
Schicker Volley, schöner Scherz. Den hätte ich auch gemacht.
Da höre ich mich ja direkt.
War ein Golasso.
Absolut. Tut ihm auch gut, also hat er in den letzten Spielen eh immer getroffen. Aber jetzt auch wirklich so ein Traumtor nicht mehr zu schießen, ne? Wo du ja wirklich so ein bisschen den Frust und die angestaute Wut und was auch immer, die Enttäuschung wirklich von der Seele schießen kannst, fast schon literally, das tut ihm, glaube ich, schon auch gut. Und man hat auch gesehen, auch da wieder ein spezieller Torjubel für seine Tochter, hat er im Nachhinein erklärt. Sieht natürlich ein bisschen bescheuert aus, aber...
Wenn das Toni Kroos sieht, oh.
Ja, stimmt. er hat danach sogar gesagt, dass er beim Frühstückstisch seine Tochter gefragt hat, wünschst du dir irgendeinen besonderen Torjubel? Und sie hat dann gesagt, ja, sie hätte gern den und den. Also dementsprechend war es ein Jubel für die Tochter. Und ich glaube, auch das verdeutlicht ein bisschen die Lockerheit, ne? Dass er eben so peu à peu, Stück für Stück allmählich wieder zum alten Griezmann wird. Da braucht er einfach diese Lockerheit. Das ist einfach enorm wichtig für ihn.
Ja, schon speziell für Griezmann vielleicht deprimierend, wenn er so auf die Tabelle schaut. Da stehen ganz oben seine beiden Ex-Clubs mit San Sebastian und Atletico. Aber jetzt Barca ist langsam dann doch vielleicht wieder in der Spur. Jetzt gab es unter der Woche natürlich ein 4-0 gegen Kiew. Deutlich und das auch locker ohne Messi und so weiter. Und ich hatte es angesprochen, wenn Barca in der Liga gewinnt, dann meistens deutlich und hoch. Mhm, wir erinnern uns an das 4-0 gegen Villarreal, an das 3-0 gegen Celta. Betis gab es jetzt 5-2 und jetzt eben 4-0. Also entweder sie hauen richtig einen raus oder sie landen eine richtige Bauchlandung, Platscher, was auch immer.
Ja, ist schon kurios, ne, ein bisschen. Ja, im Endeffekt steht und fällt es, und das verdeutlichen die Zahlen ja auch irgendwo mit der Chancenverwertung. Ne, wenn es läuft und wenn sie die Dinge machen, dann sind sie so stark, dass sie A, mehr Torchancen haben und die dann auch verwerten und dann eben auch als Mannschaft dieses Selbstbewusstsein haben und diese Lockerheit. Aber wenn du eben verkrampfst, weil du negative Erlebnisse hast, weil du ein paar Spiele verloren hast, weil du Pech hast bei Elfmetern etc., ne? Also Klassiko, Getafe, wir haben es ja eh schon 100-mal erwähnt, dann fehlt dir auch diese Lockerheit und dann verschießt du dann auch mal die Dinge. Auch Griezmann hat ja unfassbare Chancen versemmelt in den Spielen vor der Länderspielpause. Ja. Also da sieht man mal, wie die Psyche des Menschen und des Fußballers von Negativ- und Positiverfahrungen zehrt und lebt und beeinflusst wird. Also schon ein bisschen kurios.
Absolut. Es war ja auch ein besonderer Tag für den FC Barcelona. Großer Geburtstag. 121. Wow.
Ja, hättest mir ein kleines Ständchen singen können. Kam wieder nichts, ne?
Dir vielleicht, aber noch nicht dem FC Barcelona. Das fehlt dir noch. Aber ich hab ein kleines Geschenk für dich. Eine Quizfrage.
Oh, schön.
Barcelona ist ja nur der viertälteste, ich sag mal, Profiverein in Spanien.
Wer sind denn
die drei Ältesten?
Ach so, die drei Ältesten. Boah, den Ältesten hätte ich gewusst. Also die drei muss ich jetzt ein bisschen raten. Der Älteste ist Recre Huelva.
Sehr gut. Das ist einer meiner anderen Lieblingsclubs.
Das ist Common Knowledge. Ich würde
1889 gegründet, Huelva.
Ja, ich würde sagen, der Athletic Club aus Bilbao ist älter.
Ja, 1897 ist auf Platz 3, jetzt fehlt noch der zweite. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht sofort gewusst.
Ich muss jetzt hier. Ja.
Real Madrid und Atletico erst mit einer 19 davor gegründet.
Ja, genau. Nee, die habe ich tatsächlich schon im Kopf ausgeschlossen, wenn ich hier live. Ihr könnt mir quasi beim Denken zuhören gerade. Nee, ich versuche es ein bisschen durchzugehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt auch hier nicht einfach 5 Namen rausballern, sondern schon ein bisschen nachdenken. Wie alt ist denn Osasuna?
Na, die haben doch jetzt 100-Jähriges dieses Jahr.
Stimmt, gehabt. Die haben 100-Jähriges. Ja, ja, das 1920, ist ja, das ist ja dumm. Ja, stimmt. Das hätte ich.
Es kommt aus der Nachbarschaft von Huelva. So in Andalusien hat es ja angefangen.
Ich hatte einen Gedanken, aber ich habe keine Ahnung, wie alt sie sind, das war nur so ein Gedanke. Ich hatte aus irgendeinem Grund, den ich aber nicht erklären kann, Murcia im Kopf. Aber ich weiß nicht warum. Ja, ich habe keine Ahnung, wie alt sie sind. Das ist mir nur so.
Ich hatte jetzt auch nur, auch nicht alle, nee, alle Zweit- oder Drittligisten natürlich untersucht. Real Murcia 1920 auch.
Okay.
Gegründet, also
keine Ahnung.
Es ist der FC Sevilla.
Echt jetzt?
Oh, 1890 gegründet.
Oh, das wusste ich nicht.
Der älteste Erstligist.
Das wusste ich tatsächlich nicht, dass die so alt sind.
Ja. Das siehst du doch. Ist ein kleines Geheimnis, aber in Andalusien hat eben das Fußball, oder hat sich der Fußball verbreitet in Spanien, deswegen erst Huelva, dann Sevilla, vielleicht gibt es auch noch andere Clubs, die mittlerweile in der dritten Liga spielen, das weiß ich jetzt nicht.
Ach so, ich dachte, du hast...
Ach so. Vielleicht gibt es wirklich irgendeinen so Dritt- oder Viertligisten, der theoretisch 1891
gegründet wurde. Oder was?
Das ist... Aber vielleicht ist es auch wirklich dann diese Topliste mit Huelva, Sevilla, Athletic und dann Barça 1899 gegründet, heute 121 Jahre.
Schön. Ich erwarte immer noch ein kleines Ständchen, aber es kommt einfach nicht.
Nee. Von einer Geburtstagsfeier kommen wir dann, das Thema dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen, zu einer Trauerfeier oder zumindest einer sehr schönen Geste. Lionel Messi trifft und man hat ja schon gedacht, erwartet, was macht er? In Gedenken an Diego Armando Maradona. Er zückt oder er zieht sein Trikot aus und was war darunter?
Das Trikot der Newell's Old Boys, seinem Jugendclub aus seiner Heimatstadt und Geburtsstadt Rosario. Und jetzt kommt's, Diego Maradona hat da tatsächlich 5 Spiele absolviert. Das war mir gar nicht, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe die Woche die Doku angeschaut auf Amazon, kann ich übrigens jedem nur empfehlen, auch dir, falls du sie nicht gesehen hast. Diego Maradona heißt die und ist echt sehenswert und beleuchtet aber hauptsächlich seine Station in Neapel. Also nicht wirklich, was davor war in Argentinien und auch nicht, was danach war, sondern wirklich fast ausschließlich Neapel. Und deswegen hatte ich das gar nicht mehr auf dem Schirm. Und er wurde ja dann gesperrt bei der aufgrund von Dopings und hat dann, keine Ahnung, 2 Jahre oder so nicht gespielt. Ging dann zu Sevilla und von Sevilla, wo er auch nur 25 Spiele oder so absolviert hat. Ja. Dann ging er für 5 Spiele zu Rosario und von Rosario nochmal für halbe Saison zu den Boca Juniors und dann hörte er auf. Und dieses Rosario Intermezzo, Newell's Old Boys, sorry, ne, in Rosario, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Und daran
hat Messi ihn wahrscheinlich auch als Kind gesehen.
Genau, genau. Und daran hat Messi jetzt erinnert und das war scheinbar genau in seiner Jugend, als Messi eben ein kleiner Steppke war in Rosario und im Verein noch war. Ja, aber ich hatte das tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Maradona für die Newell's Old Boys spielte. Wie gesagt, 5 Spiele und Messi hat eben das Originaltrikot von damals heute angehabt, ausgezogen und dann so zum Himmel gezeigt und mit einer Pose gejubelt, die genau so Maradona auch getätigt hat bei den Newell's Old Boys. Also sogar so die Pose nachgeahmt. Genau, genau. Gibt's ich habe es getweetet, dass man es auch sieht. Genau die gleiche Geste, gleiche Pose. Also eine schöne Erinnerung. War schon bewegend und ich glaube tatsächlich, diese Szene, diesen Jubel werden wir in 20, 30, 50 Jahren noch sehen. Ich glaube, das ist wird so ein ikonischer Jubel werden, dass wir das wirklich auf Ewigkeiten noch diese Bilder sehen werden. Also es ist echt eine schöne Sache von Messi, muss ich echt sagen. Okay. Schöne Geste.
Na gut, das schauen wir mal. Du hast die Amazon-Doku empfunden. Wenn ihr noch was lesen wollt, liebe Zuhörer, dann empfehle ich euch die Facebook-Seite Baumgarts Fußballblog. Der hat auch einen sehr langen Artikel über Maradona geschrieben. Sehr interessant über die Zeit in Neapel. Aber jetzt Abpfiff zwischen Real Sociedad und Villarreal. 1-1 im Spitzenspiel und tatsächlich, da habe ich gerade die Führung übernommen am letzten Spieltag bei den Tiki-Taka-Tipps und jetzt steht es schon wieder 39-39.
Stark.
Hätte ich doch auch mal 1-1.
Aber ich dachte, Real übrigens, die wollen, jetzt war doch mal kurz hier, Villarreal will in der 110. Minute noch einen Elfmeter haben.
Ei!
Aber der hat keinen Bock mehr, Schiedsrichter. Nee, der hat keinen Bock, glaube ich.
Glaube auch nicht. Da war der Ball, ja, Moreno.
Der hat abgepfiffen, der will ja auch nicht mehr. Hier, die gehen alle hin und dann, nee, ich will jetzt nicht. Will
jetzt mir schnell das die Basken in die Kabine.
Genau, schnell die einhauen ab und die anderen lamentieren und er so, nee, der Bildschirm ist schon aus im Warroom. Ja. Die hat schon den PC runtergefahren. Genau. Ich kann jetzt nicht mehr nachschauen. Unglaublich ist doch das.
Okay.
Oh, ja, ja. Das ist übrigens eine heikle Szene, ob das Elfer ist. Ich habe es auch nur gerade in einer Mini-Einstellung gesehen.
Ja, so, da war viel Ball und Moreno so zur Seite gelegt und der Verteidiger grätscht so rein. Moreno schüttelt den Kopf.
Ja, der ist krummig. Wollte ganz ehrlich, ich bin zufrieden mit dem 1-1.
So, Glückwunsch. Aber noch ist der Spieltag ja nicht vorbei. Ja, Montagabend noch Betis gegen Eibar, da habe ich 1-1 getippt. Du hast auf einen 2-0-Sieg der Beticos getippt. Vom
Weg her hast
du Eibar.
Ja? Ich schüttel meine Tipps immer so aus dem Ärmel, muss ich ehrlich sagen. Ich denke da nie groß drüber nach.
Echt?
Meist, weil ich so im Stress bin und du mich dann immer nervst, der hier die Tipps abgeben und ich hab überhaupt keine Zeit dafür, ja, ohne Witz. Also das ist hier, was ich hier erzähle, ist nicht mal im Spaß, das ist 90% ernst. Ich habe oft wirklich keine Zeit, wenn mich Nils nervt mit seinen Tipps und deswegen feuere ich die einfach nur schnell raus, ohne groß drüber nachzudenken. Also ich weiß nicht, ob du dich da groß vorbereitest beim Tippen, aber ich, auch bei der Bundesliga übrigens, ich mache Kicktipp mit Kumpels, auch da denke ich nicht groß drüber nach, sondern einfach das Bauchgefühl. Also es gibt ja Leute, die schauen dann die Verletztenliste nach, ne, und wälzen Statistiken. Ich
schaue mir schon die Form an, die letzten Spiele, auch mal Bilanzen zwischen den
Vereinen. Nee, das mache ich überhaupt nicht. Nee, das mache ich nicht.
Ja, aber sieht man, es bringt ja nichts. Also jetzt Gleichstand zwischen uns.
Mann. Ja, es gibt ja auch kein Geheimrezept. Das sind Fußballspiele, ne? Ja, keiner hat eine Glaskugel. Also man kann natürlich, wenn jetzt eine Mannschaft 40 Spiele auswärts verloren hat, dann macht es vielleicht schon Sinn, auf wieder eine Niederlage zu tippen. Gleichzeitig kann man auch sagen, ja, irgendwann ist es soweit und man kann auf Sieg tippen. Ne? Ja. Von daher, ja, wie man es macht, ist falsch in der Regel, ne?
Wir waren ja eben noch nicht ganz fertig mit Barca. Ich hatte noch eine Frage an dich, beziehungsweise unser Patron, der Kim André Vives, hatte eine Frage an dich bezüglich der Präsidentschaftswahlen. Was gibt's da für neue Entwicklungen? Jetzt hat der Gaspar sich noch mit eingemischt. Wie sieht's da aus? Was kannst du da kurz vielleicht zusammenfassen?
Ich wollte gerade sagen, kurz ist das Stichwort, weil das ist halt dieses Riesenthema, das man immer schwerlich behandeln kann in wenigen Minuten. Im Endeffekt, die Kurzversion ist, der Wahlkampf geht jetzt so richtig los. Nach und nach präsentieren sich neue Kandidaten. Toni Freixa war früher Boardmitglied, tritt jetzt an. Den einen oder anderen gibt es jetzt auch. Rousseau, der war jetzt Ex-Vorstand unter Bartomeu und Ex-Vize, ist ja zurückgetreten. Der tritt jetzt auch an, hat seine Kandidatur bekannt gegeben. Und morgen am Montag wird erwartet, dass Joan Laporta, der berühmte Ex-Präsident bei den glorreichen Jahren Barcas unter Guardiola, da war er Präsident, dass er jetzt auch antreten möchte. Das ist so der große Name und der zweite große Favorit neben Victor Font. Und dann muss man jetzt abwarten, bis voraussichtlich 24. Januar wird die Wahl sein. Bis dahin wird es noch im Wahlkampf rund gehen. Also ja.
Und viel bei Barca will zu lesen auch.
Ja, leider, ne? Da wird es ja nicht langweilig. Jeden Tag gibt es da neue Aussagen. Und natürlich gibt es jetzt die ganzen Wahlversprechen. Ne? Der eine sagt jetzt, er will den und den holen. Ist ja üblich so im Wahlkampf, ne? Dass du immer Wahlversprechen machst, mit Spielernamen hantierst. Ich glaube, Rousseau hat gesagt, er würde gerne Neymar zurückholen. Man erwartet jetzt, dass morgen Laporta sagt, hier, Haaland ist mein Transferziel. Okay. Es ist natürlich die unglücklichste Zeit, solche Versprechungen zu tätigen, weil der Verein ist ja so pleite wie noch nie zuvor, wahrscheinlich in seiner Historie. Darüber können wir mini kurz sprechen, denn es gab jetzt endlich eine Einigung bei den Gehaltsverhandlungen. Barca-Spieler verzichten auf einiges an Kohle und Barca spart 122 Millionen durch eingesparte Gehälter und rund 50 Millionen an variablen Vergütungen, also an Erfolgsprämien. Also in dieser Saison sparen sie bis zu 170 Millionen Euro.
Und aber speziell diese Prämien können dann nachträglich noch kommen, wenn es in 3 Jahren wieder laufen
soll. Genau, und die Prämien, die sie mit 50 Millionen budgetiert haben, die sind gestundet, die werden sie dann in 3 Jahren wahrscheinlich auszahlen. Also die Hälfte der Spieler, die werden dann schon gar nicht mehr beim Verein sein und kriegen dann noch irgendwie eine Torprämie oder eine, Titelprämie oder Erfolgsprämie. Aber die
Titelprämie?
Kann ja sein, dann weiß man ja nicht. Ich habe wieder Hoffnung, Nils. Aber 122 Millionen an festen Gehältern sparen sie jetzt eben in der Saison und das ist schon, das hilft dem Club enorm. Damit springen sie so ein bisschen, ich hätte jetzt fast gesagt, dem Tod von der Schippe. Ich weiß jetzt nicht, ob es so schlimm ist, aber es hieß ja, Insolvenz droht, Bankrott droht. Und ja, das ist natürlich eine enorm gute Sache, ne, für den Verein. Mal schauen, ob sie jetzt im Winter ein bisschen Kohle haben, um jemanden zu verpflichten. Denn das andere riesige Thema ist die Innenverteidigermisere, ne, die ganzen Verletzten.
Nicht mehr Mittelsturmbedarf, sondern jetzt Innenverteidiger. Jetzt Longley auch noch angeschlagen, verletzt.
Ja, der ist tatsächlich, das war heute die Hiobsbotschaft oder so ein kleiner Wermutstropfen, der ist heute umgeknickt. Laut Kuhmann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber morgen gibt es die Diagnose erst. Da wird man sehen, also wenn du umknickst, da kann halt auch alles von 3 Tagen über 3 Wochen bis zu 3 Monaten sein. Ne? Also das kann man schwer sagen, aber Kuhmann meinte, es sieht nicht so schlimm aus. Also ich rechne mal eher mit 1-2 Wochen vielleicht. Es sah schlimm aus, vor allem, weil er so am Boden liegt und da wirklich geschrien hat. Aber ja, nichtsdestotrotz hat Barca Stand heute keinen fitten Profi-Innenverteidiger mehr. Wirklich keinen. Araujo nach wie vor Muskelverletzung. Piqué fällt ja mit mehreren Bänderverletzungen im Knie mehrere Monate aus. Er will sich konservativ behandeln lassen, hieß es. Also das kann 4, 5, 6 Monate sein, je nachdem, ne, wie das Knie reagiert. Umtiti hat seit 6 Monaten nicht mehr gespielt, weil er ausdauernde Knieverletzung hat. Ist also immer noch in der Reha und bei dem weiß er auch nicht, wie es ihm geht. Angeblich in 2 Wochen hofft Kuhmann wieder, dass er zurück ist, aber ja, absoluter Dauerpatient, ne? Also ein wandelndes Fragezeichen. Ja, und jetzt eben Lenglet auch noch. Bin gespannt, mit wem sie demnächst in der Innenverteidigung spielen. Mingesa ist jetzt vom Barça B neu dabei. Wahrscheinlich zieht er dann De Jong hinter, könnte ich mir vorstellen.
Abwarten. Werden sie Mittwoch dann gegen Budapest erst probieren, da geht es ja um nichts mehr. Barca ist ja schon durch.
Genau, aber in der Champions League. Den ersten Platz können sie noch verlieren, weil Juve jetzt auch gewonnen hat. Und dann gibt es das direkt, also eine Niederlage haben sie quasi, können sie sich erlauben. Und dann direkter Vergleich im letzten Spiel. Also gut, in Budapest wirst du ja wohl nicht verlieren. Also im Endeffekt zwei Unentschieden und das reicht völlig. Ne? Ja, schauen wir mal.
Okay, schauen wir mal. Dann, was war denn noch so in der Liga? Wenn ich so auf die Tabelle schaue, dann ist mir aufgefallen, Getafe wurde jetzt immer mehr Stück für Stück nach unten durchgereicht. Sie sind zwar noch Tabellenzehnter, punktgleich mit Elche, aber haben jetzt nur 3 Punkte aus den letzten 5 Partien geholt.
Ich ärgere mich. Du ärgerst mich. Ich ärgere mich, weil ich habe 1-0 Getafe getippt, ne?
Ja, aber ich glaube, wir hatten beide
Getafe. Aber ich hatte erst das 0-0 eingeloggt und habe noch geändert. Das ärgert mich jetzt, ja. Ich hatte das Unentschieden. Ja, eben, da haben wir es ja wieder. Deswegen aus dem Bauch einmal rausschießen, in 15 Sekunden tippen, that's it. Damit fühle ich mich am wohlsten, weil wenn ich drüber nachdenke, dann ändere ich noch Tipps und das hasse ich im Nachhinein. Aber ja, um zur Getafe zurückzukommen, da läuft es nicht so gut und ich bin auch überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also normalerweise sind sie ja wirklich so eine kleine nervige Maschine, ne, die immer die Leistung abliefert und auch irgendwie sein 1-0 irgendwie immer holt, aber es klappt aktuell nicht mehr, ne?
Ja, so seit dem Barca-Sieg ging es eher da bergab. Jetzt hat zwar Angel Rodriguez heute mal wieder getroffen, aber irgendwie hapert es da noch. Da auf der anderen Seite, Athletic läuft es wieder ganz gut. Die haben ja am letzten Montag Betis stark mit 4-0 bezwungen. Das war ziemlich schicker Sieg. Jetzt sind sie auch wieder da oben unter den Top 9 mit dabei. Also da gab es ja Fehlstart am Anfang, aber sieht es jetzt auch wieder besser aus.
5 Spiele ohne Sieg, Getafe übrigens. Bitte? 5 Spiele ohne Sieg ist Getafe.
Drei Unentschieden immerhin.
Ja. Auch natürlich nicht ganz so leichte Gegner. Ne? Granada ist gut drauf. Villarreal haben sie gespielt. In Valencia, okay, da kann es immer mal rund gehen. Aber trotzdem werden sie enttäuscht sein. Also das ist ein bisschen dünn aktuell.
Ja. Mir ist noch was generell aus dem spanischen Fußball aufgefallen an diesem Wochenende. Kennst du noch Luca Romero?
Boah, muss ich den kennen? Soll ich den kennen?
Naja, der ist in der letzten Saison ein, zwei Mal, haben wir den mal erwähnt. Der spielt bei Mallorca, jetzt könnte es kommen bei dir.
Boah.
Das war ja der jüngste Spieler.
Ach, der ist das, Liga, ja, mit dem Mallet, genau. mit dieser 80er-Jahre-Frisur, obwohl er selber erst 16 Jahre alt ist, ne?
Genau, jetzt ist er gerade auch erst 16 Jahre alt geworden und jetzt hat er sein erstes Tor für Mallorca erzielt. Die haben 4-0 gegen Logroñés gewonnen und jetzt eben mit 16 Jahren und 11 Tagen hat der sein erstes Profitor erzielt. Also mal schauen, was man von dem Mexikaner noch berichten wird.
Und wann kauft Real den ab?
Lass ihn mal noch 2 Tore machen, dann können wir schon mal 45 Millionen hinlegen. Aber er ist halt nur Mexikaner und nicht Brasilianer.
Ach so, schwierig. Blöd, ne? Ja. Blöd. Ja. Passt ja nicht ins Schema, stimmt schon, ja.
Wenn wir schon in die Segunda Division schauen, dort gerade ganz oben tatsächlich wieder Mallorca vor Espanyol. Espanyol hatte ja eigentlich einen Traumstart hingelegt, viele Siege. Jetzt Mallorca erste, dann kommen so aus Gijón, Sporting, dann Leganés, Almeria, also auch wieder ein bisschen alte Bekannte. Und ganz unten müssen wir wieder zittern um Saragossa. Die sind drittletzter vor Sabadell und Albacete.
Nein.
Ja,
ich will doch,
das ist wieder eine enge Saison.
Und ja, vor allem, ich will ja eigentlich, dass Saragossa aufsteigt. Das ist ja hier so ein, ne, so ein Traditionsverein, von dem ich schon lange hoffe, dass er zurückkehrt. Und jetzt hat er schon 20 Punkte Rückstand auf den zweiten Platz. Also sprich, das wird absolut gar nichts. Wir müssen gucken, dass sie nicht durchgereicht werden. Das ist echt kurios. Die waren letztes Jahr bis vor, keine Ahnung, 6, 7, 8 Spiele vor Schluss, waren die, glaube ich, sogar ewig Zweiter. Mit einigem Vorsprung, also sicherer Aufstieg quasi, haben das komplett verspielt und jetzt brechen sie absolut ein. Das ist schon krass. Ja, und übrigens Mallorca, trotz Trainerwechsel an 1, ne? Denn Espanyol hat ja Mallorca dem Trainer weggekauft.
Genau, das war das Theater.
Ja.
Der Moreno, ne?
Ja, genau.
Ja.
Genau, von daher auch cool. Und Leganés, auch wieder oben dabei.
Ja, oh, interessant. Sie an, ne? Die Gurkentruppe?
Unsere Gruppe,
ja. Gut. Den letzten Podcast habe ich mit einem Quiz beendet, da ging es ja um den Schweinekopf.
Hast du noch ein Quiz?
Das war ja da 20 Jahre her das oder 18 Jahre her, egal. Dann, heute ist ja noch Sonntag und heute vor 10 Jahren, da gab es auch einen ganz besonderen Klassiko. Klingelt da was bei dir? Vielleicht hast du es heute auch gelesen.
Tatsächlich weiß ich das ja nur, weil ich es heute gelesen habe. Also das mit Figo hatte ich nicht gelesen vorab, da wurde ich nicht gespoilert, deswegen war die Frage geil und ich hatte sie beantwortet, darauf bin ich heute noch stolz. das heute habe ich leider gelesen. Es ist natürlich das 10-Jährige von Barcas wunderschönem, vielleicht bestem Spiel aller Zeiten, dem 5-0 im Klassiko. Der Manita, der berühmten, von Pep gegen Mu.
Ne? Ja. 5-0, ja.
Ja.
Das war schon hart, aber trotzdem war das so der Anfang vom Ende vielleicht der Ära Barcelonas.
Das war der
Höhepunkt. Danach ging's ja. Ja, aber danach hat sie ja ein bisschen diesen Machtwechsel, weil ein halbes Jahr später gab es das Pokalfinale. Das hat dann Real Madrid mit 1-0 für sich entschieden.
Das ist mir heute egal. Heute ist für Manita Anniversary, ja. aber auf jeden Fall tatsächlich unter Cooles zählt das als das vielleicht beste Spiel des FC Barcelona in seiner Vereinsgeschichte.
Ach echt jetzt?
Ja, ohne Witz.
Oh, ohne Witz. Krass.
Also auch vom Fußballerischen natürlich, also wie das Spiel an sich war, wie die Mannschaft gespielt hat. Natürlich das Ergebnis hat eine besondere Tragweite. Einfach dieses ikonische Manita im Spanischen, ne, die kleine Hand. Dann der Jubel von Piqué, der eben die Hand hochhält. Das trägt ja auch zur Ikonisierung so ein bisschen des Spiels bei. Wie gesagt, das Ergebnis. Dann natürlich, dass beide Teams auf eigentlich kompletter Augenhöhe waren mit diesen super Erzrivalen Pep und Mourinho. Gegenüber, ne? Barca absolut spielerisch Höhepunkt, Messi, Xavi, Iniesta etc. Und dann eben, dass es halt einfach auch ein Klassiko war, ne? Und also so kommt eins zum anderen, aber spielerisch auch für mich absolut Top 2, seitdem ich Barca verfolge, das ja jetzt auch schon gut 20 Jahre her ist, fast schon.
Spannend. Wenn ich da so Madridistas in Spanien frage, was für sie so das beste Real Madrid-Spiel war, dann nennen da die meisten
das nennen sie nicht, ne?
In München.
Bitte? Ja, das nennen sie natürlich nicht, logischerweise.
Das natürlich nicht, aber dafür dann eben die Demütigung in der Allianz Arena. Aber ja, kann ich schon verstehen, das 5-0 war natürlich
Ich glaube, Platz 2 oder geteilter erster Platz ist dann das Champions-League-Finale gegen Man U häufig. Das höre ich auch häufig, das 3-1, weil sie da auch unfassbar schön Fußball gespielt haben.
Das Finale.
Genau, Champions-League-Finale gegen Manchester, in Wembley.
Messi-Kopfball, glaube ich.
Nee, das ist im Wembley. Das Wembley-Finale, nicht das Rom-Finale. Hier schön, Messi hat eins gemacht, David Villa hat eins gemacht und Pedro war das 1-0, ja. Also die beiden Spiele sind so die ikonischsten natürlich, ne? Klassiko und eben im Finale. Okay. Keine schlechten Partien, würde ich mal sagen, mit keinen schlechten Ergebnissen.
Ich glaube, Schalker sagen immer noch, was war das denn, 4-3-Sieg im Bernabeu 2016, glaube ich, aber hat ihnen nichts gebracht, trotzdem ist Real Madrid weitergekommen.
Ja, das war ikonisch, ja, das kann ich mich erinnern, habe ich gesehen, da Hunter geknipst.
Ja, genau. Ja. Ich glaube zweimal. Und Leroy Sané noch, ich war im Bernabeu und uiuiui, das war schon auch.
Das war ein unfassbares Spiel, ja. Da hättet ihr eigentlich rausfliegen müssen, jetzt. Ne? Ganz ehrlich, für die Leistung. Ja. Wie war es mit Auswärts zur Regel, seid ihr weitergekommen oder wie war das?
Ja, Hinspiel 2-0 gewonnen oder und so, dann 3-4 im Rückspiel
irgendwie so.
Verloren.
Ja.
Egal. So. Das war unsere 62. Folge zum 11. Spieltag. Nächsten Spieltag ist wieder Super Samstag angesagt wegen Champions League. Da kommt es dann zu den Duellen eben Sevilla gegen Real Madrid, Atletico gegen Valladolid und Cadiz gegen Barça. Und dann am Sonntag Villarreal gegen Elche und Alaves gegen Real Sociedad. Vielleicht können die Basken da die Königlichen rächen. Ist natürlich wurscht. Ja, dann nehmen wir vielleicht auch wieder da Sonntagabend auf und hoffen, dass dann zwischen Alaves und Real Sociedad hier ein bisschen mehr passiert als heute gegen Villarreal, aber da schauen wir dann nochmal. Du noch irgendwas?
Einen kurzen Zwischengrätsche habe ich noch. Denn, denn die Champions League dazwischen, die sollte man auch erwähnen. Ja, das Barca-Spiel ist natürlich langweilig, aber das Spiel, das nicht langweilig ist, ist das Real-Spiel und das Atletico-Spiel. Jetzt haben wir über Atletico schon kurz gesprochen, aber Real sollte in Donetsk schon auch gewinnen, denn ansonsten wird es nochmal ganz kribbelig, ne?
Ja.
Ne. Also klar, ein Unentschieden reicht dir für Platz 2, aber mit dem Unentschieden könnte Platz 1 weg sein und mit einer Niederlage bangst du um Platz 2. Also da geht es schon auch um einiges für Real.
Ja, ist noch alles möglich in der Gruppe. Aber wenn jetzt Gladbach 10 Tore den Ukrainern eingeschenkt hat, dann müssten die Blancos das auch ohne Hazard.
Ach, jetzt wirst du wieder hochnäsig, ja? Noch Pleite da.
Ja, was heißt hochnäsig? Das ist ja eigentlich der normale Anspruch.
Ja. Das,
Ja. So wie die Sonne scheinen sollte im Winter und es Schnee geben, im Sommer und es Schnee geben sollte im Winter, sollte Real Madrid auch bei Donetsk gewinnen. Aber,
aber
die Saison ist halt doch ein bisschen verrückt.
So ist es.
Gut. So ist es. Dann vielen Dank auch nochmal an alle unsere Patreons, unter anderem auch an den Peter Schieschmeck, unseren 32. Patreon. Also schön, dass du dabei bist, Patreon. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Oder jetzt ist es ja für euch dann natürlich schon Montag. Also schöne neue Woche, schönen Start dann auch in die Adventszeit. Ho, ho, hola, hört ihr dann bald wieder.
In dem Sinne.
Es fällt mir nichts mit Hoho Adios ein, aber.
Ja, mir auch nicht. Deswegen sage ich Servus, ciao.
Hasta la próxima, ciao.